damit wir dann am Ende nicht wieder den Stress haben. Kommen Sie rein, kommen Sie rein. Mit unseren bisschen gereifteren Studierenden mache ich jetzt mal die Tür zu und hoffe, dass Ihre Kommilitonen das dann auch verfolgen. Und ich werde mich auch ganz zurücknehmen und nicht fragen, ob Sie zu Hause Säcke vor den Türen haben, wenn die Türen offen stehen bleiben. So. Gut, also beginnen wir. Erinnern Sie sich an den letzten Freitag? Das war diese aggregierten Datentypen. Das war schon ganz schön heftig, was wir da besprochen haben. Mengen. Weitere Sequenzen, also Listen und Tupel vor allen Dingen und Abbildungen, soweit sinnvoll, jeweils die unmutable Formen, die unveränderlichen Formen und die mutable Formen. Das sollten Sie dann langsam wissen, ich werde Sie jetzt aber nicht böse anschauen, wenn Sie sich das am Wochenende nicht noch angeschaut haben. Das ist eigentlich, ja, um es ehrlich zu sagen, das Schöne und das Hässliche zugleich. Denn dieses wird unsere letzte gemeinsame Woche sein. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich das interpretieren soll, aber das... Okay. Sie werden aber noch Gelegenheit bekommen, am Freitag in einer Evaluation, ich nehme an, für Sie das erste Mal und für die meisten das erste Mal, dann auch mein Wirken zu würdigen. Aber dafür haben wir jetzt natürlich was ganz Tolles noch vor uns, hier das Gelbe, nämlich User Interfaces programmieren. Und da wollen wir dann auch heute schon so ein bisschen von oben drauf betrachtet, aber eben auch grafische User Interfaces programmieren. Und die konkreten Geschichten machen wir dann am Freitag noch, so zum Abschluss. Und Sie dürfen sich das, haben vielleicht die eine oder der andere ja schon nachgeschaut in EPR, Sie dürfen sich das dann auch in auswählen, ob Sie ein Command-Line-Interface, also das, was Sie bisher gebaut haben, programmieren, dann aber ein bisschen professioneller, weil ich Ihnen da heute noch Hinweise zu geben, wie man so etwas überhaupt entwickelt, ist mindestens so schwierig wie ein GUI und, oder ein GUI, ein grafisches User-Interface. Ich nehme an, dann verlieren Sie auch so ein bisschen den Eindruck, dass Sie kalten Kaffee oder alles nur Geschichten aus den 60er Jahren hier hören. Das sind schon aktuelle Geschichten. Aber bevor ich dahin gehe, noch das Versprechen, nochmal über die Copy-Funktion mit Ihnen mich zu unterhalten. Und das ist in den Folien vom letzten Mal. Darum mache ich die jetzt auf. Okay, ich muss einmal zurückblättern. Ja. Okay, genau. Sie wissen ja, dass Python das relativ intelligent verwaltet. Das heißt, haben Sie meinetwegen eine Liste S gleich 1,2,3, also mit drei Elementen, 1, 2 und 3 sind drin. Und Sie sagen dann, eine weitere Variable T ist gleich S, das heißt, Sie weisen S dieser weiteren Variable zu. So macht Python es nicht, dass Sie da eine Kopie erstellen, sondern Sie, Python erstellt sowohl von S als auch von T eine Referenz auf die eigentliche Datenstruktur der Liste. Also diese Datenstruktur ist jetzt unter beiden Namen zu erreichen. Und es steht auch genau dasselbe drin, zumindest direkt nach der Zuweisung. Und Sie fragen, T ist S. Sie fragen also, ist das wirklich die Identität? So sagt Ihnen der Python-Interpreter, ja, das ist dieselbe Struktur. Nun stellen Sie sich vor, Sie verändern in der Liste T etwas, zum Beispiel dadurch, dass Sie da einen Wert anfügen, mit Append. Also füge einen Wert an. Dann haben Sie folgende Situation. Diese Änderung ist dann auch in S verfügbar. So, und das ist bei Weitem nicht immer gemeint. Okay? Es kann also sehr gut sein, dass Sie sagen wollten, hier an dieser Stelle, ich möchte eine wirkliche Kopie haben und was ich dann in der Kopie mache, ist meine Sache und das soll gelten und nicht für diese alte Struktur auch noch. Wir nennen das Seiteneffekt und Seiteneffekt ist in der Regel etwas, was ungewünscht ist. Ja? Also das wollen wir unter Umständen nicht. Vielleicht wollen wir es auch, dann dürfen Sie das gerne machen, aber unter Umständen wollen wir das nicht. Und dann, das haben sich natürlich auch die Python-Autoren überlegt, dann gibt es eine Copy-Möglichkeit. Und diese Copy-Möglichkeit ist in dem Modul Copy enthalten. Und zwar gibt es da zwei Funktionen, nämlich Copy und Deep Copy. Oh Gott, was haben die sich denn da jetzt wieder bei gedacht? Ihre Frage ist richtig. Denn als erstes stellen wir mal fest, das Modul Copy ist wirklich dazu da, eine echte Kopie anzufertigen. Jetzt müssen wir uns noch fragen, was soll das denn? Also, das wundert Sie jetzt nicht mehr, ne? Also, es ist nicht so, dass ich jetzt stottere, ja? Das ist auch kein Tippfehler. Sondern warum muss ich da Copy vorschreiben? Ja? Ja?
Weil das Modul an sich angesprochen wird.
Genau, also ich habe ein Import-Copy gemacht, ja, und muss jetzt den Namen qualifizieren, also mit copy.copy. Nicht, ich stottere nicht, so machen Sie das richtig, das ist in Ordnung. Also copy.copy und dann gegebenenfalls irgendwelche Parameter. Aber die brauchen gar keine Parameter, die legt nämlich eine, diese Funktion legt eine Kopie an. Ja, und welche Schlafnase hat denn da jetzt noch Deep Copy dabei gemacht? Was soll denn das noch? Naja, die erste Copy-Funktion legt eine Kopie an, nehmen wir an mal von dieser Liste. Oh. Also ich mache L gleich eckige Klammer auf, 1,2,3. Okay. Dieses einfache Copy legt tatsächlich eine Kopie an, wenn ich jetzt hier Copy, meinetwegen L, wie geht es denn weiter? L ist ST, warum liegt bei ST? Also L, M. M ist gleich, und jetzt steht da copy.copy, Klammer auf, L. Ja? Okay, das ist das, was da an Funktion aufgerufen wird. die legt tatsächlich eine Kopie von L an, also an einer anderen Stelle. Aber eben nur auf oberster Ebene. Das heißt, Sie können jetzt diese einfachen Werte tatsächlich in M verändern, ohne dass etwas passiert. Aber jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben hier einen Vektor stehen. Das mache ich mal als drittes. Ein Vektor, also ein zweidimensionales Feld. Das heißt, hier würde jetzt stehen ein Feld wieder, meinetwegen wieder 1,2. Bestimmt will jetzt jemand mit mir diskutieren, ob ich da 0 schreiben sollte. Ich tue es mal nicht. Also lassen wir es mal bei der 1. So. Okay. Dann würde dieses Copy-Befehl würde dieses nicht kopieren, nicht echt neu anlegen, sondern nur auf oberster Ebene. Okay? Während das Deep Copy, sagt ja auch der Name, die tiefe Kopie, die geht durch jede Datenstruktur durch und legt echt überall neue Strukturen an. Okay? Das muss wirklich, zu meinen Kindern habe ich immer gesagt, würde ich mir ihnen gegenüber aber nie erlauben, das muss in deine Birne rein. Ja, das ist nicht so ganz trivial. Der eine macht es nur auf oberster Ebene, der andere iteriert dann wirklich durch. Okay, das ist wichtig zur Unterscheidung zu wissen. Ich glaube, da habe ich jetzt auch ein Beispiel für. Ich bin ja eigentlich ganz nett, das ist genau das. T ist S, also genau hier Import Copy, S gleich 1, 2, 3, T und so weiter, genau das, was ich da gemacht habe. So, und dann ist T auch 1, 2, 3. Auf oberster Ebene ist genau dasselbe. Okay? Aber T ist S ist false. Aber wie gesagt, das Kopieren ist nicht durch alle Unterstrukturen durchgegangen. Das macht erst das Deep Copy. Und darum nennen wir das einfache Copy auch Shallow Copy. Also nur die Schalen, nur die Hülse gewissermaßen wird kopiert. Die erste Ebene. Okay? Okay. Das hilft in der Regel, wenn Sie eine wirkliche Kopie benötigen. Aber aufpassen, Achtung, bei wirklich großen Strukturen, also größer als 10 Millionen Elementen, wird es problematisch. Ja, dann erzeugen Sie viel zu viel. Und hier unten noch ein ganz vorsichtiger Hinweis. Wenn Sie Methoden auf diese Art und Weise umbenennen, File-Objekte umbenennen, Socket-Instanzen oder Traceback-Instanzen umbenennen, dann wird nicht echt kopiert. Auch mit Deep Copy nicht. Aber eigentlich kennen Sie das noch gar nicht. Also, so, Tipp. Beim Kopieren einer Instanz mithilfe des Copy-Moduls wird das Objekt ein weiteres Mal im Speicher erzeugt. Also wirklich, das Objekt wird ein weiteres Mal erzeugt. Die Frage ist nur, die aus dem Objekt heraus referenzierten Objekte, werden die auch ein weiteres Mal erzeugt? Ja? Das ist genau der Unterschied zwischen Copy und Deep Copy. Es kostet natürlich deutlich mehr Arbeitsplatz und auch Rechenzeit, weil das muss ja erstmal alles dahin kopiert werden, wenn ich eine Deep Copy erstelle. Deshalb sollten Sie Copy wirklich nur dann benutzen, wenn Sie tatsächlich eine echte Kopie brauchen. Okay. Das hätte ich Ihnen alles auch am Freitag noch erzählen können. Aber dann wäre es garantiert einfach durchgeschossen. Und jetzt hoffe ich, dass da so ein bisschen, halt Vorsicht, Copy, da war noch irgendwas und so weiter. Ja. Also Sie haben theoretisch drei Möglichkeiten. Erneute Zuweisung, passiert keine echte Kopie. Sie haben aber Seiteneffekte. Mit Copy wird auf oberster Ebene kopiert und mit Deep Copy wird vollständig kopiert. So. Alles klar. Fragen dazu? Nee, dann gehen wir jetzt zu dem spannenden Teil. Warum sage ich, das ist der spannende Teil? Ich sage es einfach deshalb, weil das eben auch mein Fach ist. Also Human Computer Interaction, Computergrafik, das ist das Fach, was ich hier im Institut vertrete. Und vielleicht für diejenigen, die sagen, ist das wirklich wichtig in einem Programmierkurs? Aus meiner Sicht ja, hundertprozentig. Es ist sogar essentiell. So kleine Firmen wie Google, Amazon und Microsoft haben das längst erkannt. Aber eben auch viele andere Firmen wie SAP und so weiter. Denn es ist einfach so, Studien haben ergeben, die haben einfach mal den Source Code durchgeschaut, wofür brauchen die Leute denn, wofür schreiben die denn eigentlich den Source Code? Und das Ergebnis ist, beim typischen Anwendungsprogramm, ja, 48% des gesamten Source Codes, also das, was Sie in EPR abgeben, ist fürs User Interface. Also in realen Projekten. Mit anderen Worten, etwa die Hälfte des Gesamtaufwandes wird da reingeschüttet. Und auch die Hälfte der Jobs gibt es in dem Bereich und so weiter und so weiter. Und es gibt immer noch viel zu wenige Leute, die sich wirklich gut damit oder sehr gut damit auskennen. Und Sie wissen ja längst schon, dass ich ja nur alles Gute für Sie will. Darum versuche ich jetzt Ihnen das beizubieten. So, und da werden wir ganz knapp anfangen mit der historischen Entwicklung von User Interfaces. Wie war das eigentlich so? Dann werden wir diese Command-Line-Interfaces, das heißt die mit Print und Input, Print und Input, Print und Input, die werden wir uns dann anschauen. Das haben Sie ja alle schon gemacht. Aber schauen wir mal. Die Abgaben, die EPR-Aufgaben werden wir uns ja anschauen. Da haben wir schon sehr interessante Beispiele gehabt. Ich bin sicher, und dann habe ich meinen Job wirklich erfüllt, wenn es so bei einigen nach dieser Vorlesung so klickt, man sagt, oh mein Gott, war ich blöd, aber als ich das Programm geschrieben habe. Das hätte ich ja auch so. Ja, warum hat der Komka das nicht vorher erzählt? Fragen Sie die befreundeten Lehramtsstudierenden. Es geht da nämlich um Konstruktivismus. Ja? Was ich möchte, ist, dass Sie ein Lehrerlebnis, ein Lernerlebnis haben. Man kann das intuitiv machen, kann ja jeder. Und vielleicht macht man es nicht so gut, weil andere Leute haben da schon viel mehr drüber nachgedacht als ich. Und darum kommt es erst später jetzt. Dann, wie entwickelt man das? Gibt es viele Spielregeln, aber nicht so ganz knallharte, feste Regeln? Dann wollen wir uns über die Eigenschaften von GUIs, also genauso wie oben über die CLIs unterhalten. Und dann Entwicklung von grafischen User Interfaces, das kommt eigentlich erst im Hauptteil nächstes Mal, so ganz, ganz am Rande werden wir es ankratzen. Ja. So, und das ist eigentlich die Welt, über die wir uns unterhalten. In den 60er, 70er bis in die 80er Jahre, da war es eben wirklich so, wenn man vom Computer sprach, da gab es einen Operator. Das war eine gottähnliche Figur. Der durfte nämlich selber an den Rechner dran und den bedienen. Also wirklich, aber bedienen, nicht benutzen, bedienen. Der bediente diese Maschine. Ganz fürchterlich, so bin ich leider noch angefangen, also das war Batch Interfaces. Das heißt, Sie haben Turnaround-Zeiten, können Sie sich vorstellen? Also wenn Sie Interpreter abschicken, haben Sie sofort die Antwort. Wir mussten Lochkarten lochen und kriegten zweimal am Tag den Output. Zweimal am Tag. Ja. Das war Batch-Interface, will ich gar nicht drüber reden. Aber es kam sehr bald danach, in den 70er, 80er Jahren, kamen Command-Line-Interpreter. Weiß noch irgendjemand von Ihnen, wie ein Fernschreiber ausgeht? So, so druckte der. Es war gar nicht schlecht nachgemacht. Ich meine, Fernschreiber, die wurden als Terminals benutzt an diesen Rechnern. Da gab es ganz früher gab es ja nur einen oder zwei, für jeden Computer ein oder zwei. Da war dann der Operator dran. Oder, und dann später gab es eben da mehr solcher Geräte dafür. Und dann kam eine Revolution. Nämlich, auf der einen Seite wurde alles grafisch. Das heißt, man ging weg von den einfachen Textausgaben und Eingaben, nur das. Und es entstanden die GUIs, es entstand die Metapher-Tool, also Werkzeug. Da hat vorher niemand drüber geredet. Niemand hat in 60er Jahren gesagt, ja, auf dem Rechner, da habe ich ein Tool entwickelt. Quatsch, so ein Blödsinn. Das gab es nicht. Das kam erst mit diesen grafischen User-Interfaces. Ja, und ist bis heute das Standard-Interface geblieben. Aber es gibt ja eine Zukunft. Und über die Zukunft kann ich jetzt nicht mit Ihnen reden, weil alle die Themen sind eigentlich wirklich echte Forschungsthemen. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass diese Metaphern, die ich hier hingeschrieben habe, dass die weitergehen wird, werden und weiterentwickelt werden. Wir sehen das schon in Ansatzpunkten. Denn in Zukunft werden wir unsere Aufgaben an den Rechner delegieren. Und der kommt nicht zurück innerhalb von Millisekunden oder irgendwas, sondern der kommt nur dann zu Ihrem Master, zu Ihnen, zu Ihrem Manager zurück, wenn er aus irgendeinem Grund etwas nicht lösen kann. Aber er wird selbstständig im Internet nach Lösungen suchen. Und das sind diese Attentive User Interfaces, die dann auch neben Ihnen her, also mehrgleisig, also Sie können dann auch, was weiß ich, 10 Agenten beauftragen. Der eine soll das machen, der andere soll das machen und so weiter und so weiter. Problem bei dieser ganzen Geschichte ist, wir wissen es auch noch nicht so genau, wie das mal aussehen wird, aber wir wissen, dass die Richtung existiert. Ja? Und wie auch immer, das erste nennen wir Terminal User Interfaces oder Command Line Interfaces. Command Line ist ein bisschen das, diese Input, was Sie mit Input so einleben, das ist eine Command Line. Peng. Das zweite sind GUIs und die haben auch einen anderen Namen, nämlich WIMP. WIMP steht für Windows, Icons, Menus und Pointing Devices, kommen wir gleich nochmal drauf. Und in die neueren Formen sind vielleicht GUIs, aber das sind nur ganz kleine Veränderungen. Aber wenn Sie sich jetzt genau überlegen, den Unterschied der Bedienung mit der Maus und mit dem Finger auf Ihrem Smartphone oder auf Ihrem Tablet ist gewaltig. Das ist Ihnen möglicherweise gar nicht bewusst geworden, aber mit der Maus sind Sie über einen Befehl gefahren, wir sagen Hoover, also so wie so ein Tragflächenboot darüber gesegelt, haben aber nicht geklickt. Ist nichts passiert, haben Sie vielleicht einen Tooltip angezeigt bekommen. Jetzt überlegen Sie, das gibt es jetzt nicht mehr. Sobald Sie mit dem Finger auf Ihre Fläche, Eingabefläche gehen, passiert was. Sie brauchen andere Bedienmetaphern. Und das sind vielleicht diese GUIs, diese Zoomable User Interfaces. Modell ist, Sie haben eine riesen, unendlich große Plane, auf der Sie alles ausgebreitet haben, also aber eine Ebene. Und da können Sie GUIs, da können Sie zoomen, logisch zoomen und so weiter und so weiter. Oder GUIs. Da kommen wir jetzt schon in Not mit den Abkürzungen. Das ist nämlich nicht Terminal User Interface, sondern das sind Tangible User Interfaces. Also, was weiß ich, so aktive Tische, da können Figuren draufstehen und die werden dann erkannt. Da können Sie echt Schach spielen. Das ist die Zukunft. Über diese Zukunft unterhalten wir uns nicht hier. Wäre vielleicht sehr spannend, aber wird wahrscheinlich wenig wissenschaftlich. Aber auch dafür habe ich einen Tipp. Dann kommen Sie in die Veranstaltung HCI. Kommen Sie irgendwann mal wieder zu mir. HCI steht für Human Computer Interaction. Und da besprechen wir natürlich auch die Zukunft, also den Anschluss an die Forschung. Was machen die Leute da? Ich meine, Sie müssen sich überlegen, wenn 50% der Wertschöpfung in einem Bereich stattfindet, dann heißt das auch, da werden viele Leute benötigt und ausgebildet. Und das ist auch so. Und da gibt es natürlich auch neue Geschichten. Wir bleiben jetzt aber hängen hier bei den Command-Line-Interfaces. und bei den WEMs. Ja, und das ist eigentlich der Unterschied. That's all. Das ist ganz einfach. Habe ich nicht drauf geschrieben, wo ich das geklaut habe? Nee. Das muss ich noch korrigieren. Das ist das, was Sie bisher gesagt haben. Ne? Enter the radius eines Kreises. Also das ist ein ganz hochintelligentes Programm, das kann die Kreisfläche ausrechnen. Und dann sagt es, enter the radius, und dann antwortet es mit print, the area is 3,739 irgendwas. Das konnten Sie bisher auch schon. Das müssen wir noch so ein bisschen kultivieren, dann ist das aber gut. Das dürfen Sie nicht vergessen. Das braucht man nicht. Der andere Stil ist der, den Sie genauso gut kennen. Von jedem Programm, das Sie kaufen, kennen Sie das. Wie gesagt, Apps sind nochmal wieder ein bisschen was anderes, Apps für Ihre Dinge, aber auf jeder Desktop-Programm, ja, das hat dann irgendwie so ein Fenster und da gibt es ein Feld, ein Eingabefeld, da schreiben Sie 34,5 rein und dann drücken Sie auf Compute und dann schreibt er Ihnen da unten die Zahl rein. Und das ist schon alles. Fast. Hier links läuft es ganz einfach. Es ist dieses EVA-Prinzip. Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe. Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe. Eingabe, Verarbeitung. Ganz einfach. Und immer wieder in dem gleichen Zyklus. Print können Sie gegebenenfalls auch mit Format benutzen. Ich mache da noch mal eine Videosession zu. Ich hab die Folien schon fertig. Wie Sie diesen Formatbefehl benutzen können. Oder habe ich das schon veröffentlicht? Also, weiß ich nicht. Ich glaube aber nicht. Aber ich habe es fertig. Also man kann schon eine schickere Ausgabe machen als bisher. Ja, auch mit Python, mit dem Python Print. Und dann benutzt man dann den Zusatzkommando Format. Hier sieht das ein klein bisschen anders aus. Gar nicht so ganz, ganz anders. Aber Sie müssen zunächst erstmal das Fenster erzeugen. Ein Fenster erzeugen. Sie müssen ein Fenster erzeugen. Und dann müssen Sie dem Rechner sagen, so jetzt gehe in einen Loop, in diesen sogenannten Event Loop. Das heißt, warte darauf, dass dein User, das ist nämlich dein Master, dass der irgendwo einen Wert eintippt, also dass der einen Event verursacht. Das heißt, irgendeine Taste bedient an der Tastatur oder eine Maus verschiebt oder Maus klickt, das sind Events, das sind Ereignisse. Die werden dann registriert und die werden zu Ihnen hochgemeldet. Und wenn er dann hier unten auf Compute gedrückt hat, dann wissen Sie, okay, lese oben aus dem Radius und berechne die Kreisfläche. Und so geht das dann immer. Und das ist dieser Event Loop. Jetzt glauben Sie nicht, dumme Leute schreiben jetzt, das ist eine Dauerschleife. Das sieht aber nur in dieser Formulierung so auf. Das ist natürlich keine Dauerschleife, sondern so ein Computer hat die Möglichkeit, sogenannte Interrupts zu verarbeiten. Das sind also Unterbrechungen. Das heißt, wenn ich auf die Tastatur drücke, geht ein Interrupt an die CPU, die sagt, ich habe was für dich. Und dann unterbricht sie ihre bisherige Arbeit, guckt nach, was sie hat, und macht weiter. Also es ist kein aktives Warten. Aktives Warten würden Sie programmieren, die GUI-Händler machen das durch Events. So. Und was wir dann da benutzen werden, ist das Modul TK-Inter. Oder TK-Inter, meinetwegen auch. Gut. Aber schauen wir uns nochmal ein bisschen an, wie sah es denn aus? Diese Command-Line-Interfaces, die kennen Sie ja alle. Das war übrigens historisch die erste echte ursprüngliche Form der Interaktion. Weil ich weigere mich einfach, wir geben einen Kartenstapel ab, der Kartenstapel wird eingelesen und einen halben Tag später kommt das Ergebnis. Und nur wenn man den Operator bestochen hatte, konnte man es auch in anderthalb Stunden bekommen. Das ist keine Interaktion. Ja? Interaktion ist, ich gebe etwas ein und in interaktiver Zeit, also sagen wir mal spätestens nach ein paar Sekunden, kommt da eine Antwort. Trotz alledem, Sie kennen das alles, Sie haben das programmiert, jetzt in der EPA 3. Haben Sie es programmiert?
Unix Shell ist ein Beispiel für eine Kommandosprache, Command Line Interface.
MS-DOS Shell ist eine PowerShell von Microsoft ist ein Beispiel. Es gibt Datenbankanfragesprachen, SQL sind Beispiele. Es gibt sehr, sehr viele Beispiele. Das ist immer noch ganz typisch und es hat auch seinen Grund. Das betrachten wir gleich, warum das seinen Grund hat. Aber 99% der Programme, die wir so kennen, insbesondere als User, sind nach dem WEMP-Paradigma. Und so toll Abkürzungen machen können nur die Amis, weil das würden wir uns in Deutschland nicht trauen. Aber WEMP steht für nichts anderes als die Hauptkonstituenten, nämlich Windows, Fenster, Icons, kleine Bildchen, Symbolbilder, Menüs, Menüs, Auswahlfelder und Pointer, Pointing Devices, meistens heute die Maus. Und das sind wirklich die Konstituenten und das sind diejenigen, die solche Bildschirme erzeugen. Okay. Und das ist das, was Sie kennen, davon gehe ich einfach aus. So, zumindest bei Desktop-Rechnern und bei Laptops ist das bis heute so. Also es ist keineswegs obsolet. Nur mit diesen Touchscreens, da fehlte einfach hardwaremäßig was, da musste man sich was überlegen. Und das ist jetzt so ein ganz bisschen die Zukunft, die wollen wir gar nicht. Am Freitag habe ich mich gefreut. Kannte einer von Ihnen den Begriff Smombie? Ich glaube, das haben sich nur Idioten ausgedacht. Es ist nicht so ganz das Jugendwort, ja, vielleicht gehören Sie nicht zur Jugend mehr, das kann natürlich sein. Aber ich habe noch keinen gefunden, der das vorher kannte. Aber wenn der berühmt-berüchtigte Langenscheid-Verlag das sagt. Also Sie kennen die Leute, ne? Also hochgefährlich finde ich es ja nur, wenn sie nebenbei noch einen Kinderwagen schieben und aktiv bei Rot über die Ampel gehen. Also nicht, dass ich mir das jetzt ausgedacht hätte, sondern das ist mir letzte Woche passiert. Und da habe ich schon gedacht, das ist ein bisschen gefährlich. Also echte Smombies. Interessant ist nur auch herauszufinden, wie da das Flirten funktioniert. Aber dazu bin ich wahrscheinlich zu alt jetzt. Also ja, man schickt sich WhatsApp-Nachrichten, ja. Okay. Na gut, ist egal. Es gibt natürlich auch andere Geschichten, an denen wir zum Beispiel auch forschen, also so Geschichten wie Brain-Computer-Interfaces. Also es ist wirklich mit EEGs, also mit Elektroenzephalogrammen. Dann gibt es die sogenannten natürlichen Benutzungsschnittstellen, Natural User Interfaces, sprachbasierte Benutzungsschnittstellen. Üben Sie alle mal im Kino übers Telefon eine Kinokarte zu bestellen, dann sehen Sie gleich das Potenzial für Verbesserungen, also garantiert. Also Voice User Interfaces, dann wieder ein bisschen wahrnehmungsorientierter. Also was sieht der Mensch einfach? Es kommt ja nicht darauf an, was Sie als Programmierer geschrieben haben. Es kommt ja nur darauf an, was im Kopf Ihrer User ankommt. Und das ist nicht identisch. Das ist überhaupt nicht identisch. Oder Tangible User Interfaces, also wo Sie eben Objekte der realen Welt, Schachfiguren benutzen, um die zu bewegen und der Rechner weiß eben, wo Sie die dann hinstellen. Okay. Alle diese Ansätze sind in der Forschungsphase, nichts ist fertig davon und darum erspare ich Ihnen das. Aber wie gesagt, wenn Sie sich vorstellen können, Spaß an sowas zu haben, wenn Sie reich werden wollen, dadurch, dass Sie sich in User Interfaces auskennen, dann kommen Sie mal in HCI. Das ist eine Veranstaltung auch im Bachelorstudium schon. Da lernen Sie viel, also viel praktisch dazu. Also wirklich so, wir quälen Sie mal. Also gut. Und da kann ich jetzt ein bisschen schneller drüber hinweggehen. Aber ja, Das war eigentlich so die fast erste, nach diesem Teletype, diesem das war immer der Kopf, der da schrieb, kam dann solche Terminals, nannten wir das. Da war an einem Computer, waren dann ja, 10, 15, 20, 80 Terminals angeschlossen. Das waren, die waren aber im allgemeinen Text gesteuert und die wurden nur durch leichte Erweiterung des ASCII-Alphabetes, ein Teil davon kennen Sie ja schon, wurden die gesteuert. Ja? Bestenfalls konnte man da auf einer Seite auch navigieren, mit dem Cursor hin und her springen und so. Wenn Sie sich eins merken wollen und sich als informatisch Gebildeter verkaufen wollen, dann merken Sie sich VT100. Das erweckt überall Eindruck. Weil das war damals so ein absolutes Standardgerät, nach dem sich alle gerichtet haben. Und wie gesagt, dann ab etwa 1985, stimmt das? Ja, also ich habe, die Einführung passierte dann tatsächlich ab 85, das ist noch gar nicht so lange her. Da entstanden die ersten fensterbasierten Oberflächen. Und was war die erste Idee? Naja, wir machen viele Terminalfenster nebeneinander. Also ja, es war schon genial. Und genau das nannte man dann Command Prompt oder Shells, also Schalen, ja, in denen die Leute dann auch quasi parallel arbeiten können. Und das tun sie bis heute. Okay? Hier noch so ein paar aktuelle Beispiele, nicht so ganz aktuell. Unix könnte so aussehen, Windows DOS, da heißt inzwischen PowerShell, ist aber jetzt fast genauso wie Unix geworden, wie die Unix Shell. Aber insbesondere so Informatiker, die zum Beispiel Netzwerkadministration machen, ja, die kennen genau diese Interfaces und die lieben die auch. Okay? Oder Datenbankleute auch, also machen das auch gerne. Und warum lieben die die? Sind das Masochisten? Könnte ja sein. Der einzige Grund ist, sie sind wirklich geübte Benutzer. Und die Mächtigkeit, das heißt, was man mit einem Kommando ausdrücken kann, ist einfach bei den Command-Line-Interfaces ungeschlagen hoch. Ja? Die Kommandosprachen haben einen sehr potenziell sehr, sehr großen Umfang, meist mit relativ einfacher Syntax, sodass auch Informatiker das lernen können. Und nicht immer einfach zu memorieren. Ich zeige also, sich daran zu erinnern. Ich zeige Ihnen gleich ein paar Beispiele. Vor allen Dingen sind sie aber auch erweiterbar. Vor allen Dingen können Sie da Makros einfach mitschreiben, also kleine Programmchen, die dann mehrere solcher Kommandos wieder hintereinander ausführen. Und das mögen die Systemadministratoren und Netzwerkadministratoren und so weiter. Weitere Vorteile sind die Flexibilität. Es ist immer noch die effizienteste Benutzungsschnittstelle, vorausgesetzt, Sie können mit 10 Fingern schreiben, also so einigermaßen gut. Früher war es eine bedeutende Sache, ein schonender Umgang mit Bildschirmplatz. Bildschirmplatz war die größte, also die wichtigste Ressource und zumindest auch in den Anfangszeiten des Internets. Geringe Bandbreite, das heißt, man konnte sehr, sehr gut remote-mäßig, also am anderen Ort, einen Computer bedienen. Okay. Das waren die Vorteile. Allerdings gibt es auch erhebliche Nachteile, nämlich die schwierige Erlernbarkeit. Es ist einfach schwierig, so etwas zu erlernen. Das machen wir uns nichts vor. Das ist wirklich eine ganze Sprache, so ähnlich wie eine Programmiersprache. Das hat man nicht sofort drin. Und wenn Sie es nicht benutzen, ist schnelles Vergessen garantiert. Also nach einem Vierteljahr, vorausgesetzt, wieder lerntheoretisch, es ist nicht überlernt, ist das wieder weg. Das wissen Sie nicht. Sachen, die überlernt sind, vergessen Sie nie. Also PWD zum Beispiel. Was hieß das noch? Ich habe es Ihnen gesagt. PWD, was heißt das? Hey, Leute, aufwachen. Wo sind die Programmierer? PWD. Ja? Print Working Directory, ja genau. Haben Sie den Proof, haben Sie ihn akzeptiert? Ich habe es Ihnen erzählt, Sie haben es prompt wieder vergessen. Das ist halt so. Also man muss da schon mit arbeiten, dann ist es so. Und es ist auch fehleranfällig, aber das mache ich jetzt nicht, diese User-Studien. Sie müssen oft die Kommandos in einer ganz bestimmten Reihenfolge angeben. Es ist unter Umständen schwierig, Fehler zu korrigieren oder andere Lösungsstrategien. Da fällt Ihnen unterwegs ein, das könnte ich ja auch so machen. Dann müssen Sie wieder von vorne anfangen. Das ist alles unangenehm. Sie haben oft Eingabesequenzen, also mehrere Kommandos hintereinander. Die müssen in der Reihenfolge kommen. Sie sind auf Text, eine Ausgabe beschränkt. Und das Ergebnis ist, dass in der realen Welt, also bei normalen Usern, nicht bei Informatikern, also sie sind in der Hinsicht nicht normal. Wird das kaum noch benutzt. Nur, wir Informatiker, gerade wegen der Mächtigkeit, benutzen das eben doch. Programmieren kann ich mir anders gar nicht vorstellen. Und jetzt haben wir doch nur eine Frage. Jetzt haben wir uns so ein bisschen, was alles positiv und negativ ist. Wie? Sie haben das doch schon entwickelt. Also können Sie das doch? Ja, vielleicht können Sie es. Aber ich denke mal, alles andere als perfekt. Und ich will Ihnen jetzt ein paar Tipps geben von der Folie Nummer 18 bis zur Folie Nummer 27, wie man es richtig machen kann. Es ist kein Zwang, aber Sie müssen mit jeder anderen Methode, die Sie benutzen, müssen Sie ähnlich gute Ergebnisse erreichen. Übrigens, diese kleine Firma Microsoft hatte sehr, sehr schnell erkannt, als sie auch Server, Microsoft Server anbot und auch Server-Software, dass diese blöden Systemadministratoren, die waren ja nur blöd, wollten nicht zu Microsoft wechseln. Das war ein Problem. Man hat schnell herausgefunden, es liegt an dieser, dieser Command-Sprache, also dieser Kommandosprache. Da war MS-DOS einfach nicht leistungsfähig genug. Zumindest verglichen mit Unix, und Unix war der de facto Standard. Und dann hat Microsoft gesagt, okay, dann brauchen wir auch sowas Leistungsfähiges. Und sie haben wirklich viel, viel, viel Geld investiert. Also mehr als 100 Millionen Dollar, um eine neue Kommandosprache zu entwickeln. Und aus vielen guten Gründen sind sie bei etwas sehr, sehr, sehr Ähnlichem wie bei dem Unix-System gelandet. Heißt jetzt PowerShell? Klingt gut, ne? Ist aber quasi eine Unix-Shell. So, und wie entwickelt man so etwas? Sie hatten das jetzt, das Problem bei dieser, bei diesem Dings da, wie hieß das? Superhirn. Und da haben mir die Tutoren heute Morgen erzählt, oh, da gab es schon sehr interessante Lösungen. Also der eine oder die eine hat 8-mal abgefragt, also macht das und Form und so weiter, war in der ersten Position. Also gebe die erste Position ein und dann Form ein und dann immer extra abgefragt. Andere haben dann schon eine Sprache entwickelt. Also es gibt da beliebig viel, und jetzt gibt es überhaupt keine Ausrede mehr wegen Plagiaten, ne? Also, okay, die gab es vorher auch nicht. So, und wie macht man das jetzt? Als erster strenger Hinweis, Sie listen alle, einfach als Liste, ungeordnet, alle Aufgaben, die der Benutzer durchführen soll, einfach mal auf. Ja? Einfach sagen, das soll er machen, das soll er machen, das muss er eingeben und so weiter und so weiter. Ist das eine sehr, sehr hohe Anzahl? Das kommt bei Ihnen nicht vor. Aber ist das eine sehr hohe Anzahl? Professionell würde man auch die abgeschätzte Häufigkeit für dieses Kommando sich überlegen. Okay? Also wie häufig kommt es vor und wird das vermerken. Das Zweite, was Sie machen müssen, ist, alle Interface, alle Objekte, die Sie irgendwie ansprechen wollen, das kann eine Tabelle sein, die müssen Sie auch mal auflisten. Können auch einzelne Tabellenfelder sein, was immer. Und dann beginnen Sie, hier ein Zustands- oder ein Transitionsdiagramm, heißt das förmlich, aufzustellen. Und Transitionsdiagramm will ich jetzt nicht im Detail mit Ihnen besprechen, ist aber etwas ganz Einfaches. Sie können da so ein kompliziertes Beispiel machen. Sie können aber auch einfach das machen. Das ist ein Zustandsübergangsdiagramm. Also Sie haben hier in den Knoten vermerkt einen Zustand, zum Beispiel Start. Und jetzt überlegen Sie, was soll der Benutzer jetzt machen können? Okay? Er soll meinetwegen einen Buchstaben eingeben können. So. Das ist der erste Buchstabe des Kommandos. Okay? Dann sagen Sie hier unter der Bedingung, er tippt einmal, so da einmal Tick drauf. Gehen Sie von dem Zustand, vom Startzustand über, also Buchstabe eingegeben. Das können Sie ganz genauso schlecht schreiben wie ich jetzt. Ja? Und dann sind Sie in diesem Zustand, das heißt, Sie haben den ersten Buchstaben des Kommandos. Oder wenn Sie jetzt mit Input arbeiten, dann lesen Sie ja gleich eine Folge ein. Ja? Also ein Wort. Auch mit Blanks und was Sie machen. Whatever. Das können Sie da einladen, sind in dem Zustand. Und dann, bezüglich der Eingabe, wo gehen Sie dann hin? Möglicherweise wieder zurück. Dass da Verarbeitung passiert oder irgendwas, interessiert uns an dieser Stelle nicht. Wir denken nur vom User-Interface her, was kann er jetzt wieder als nächstes machen? Der User. Was kann er als nächstes tun? Und das muss hier in diesem Diagramm zum Ausdruck kommen. Das ist sehr, sehr hilfreich, weil typischerweise, wer von Ihnen hat in seinem Interface diesen kleinen Befehl Quit oder Ende? Und wer hat es nicht? Ja, das ist ganz typisch. Sowas vergisst man sehr gerne. Mit solchen Diagrammen können Sie das wunderbar auf Vollständigkeit überprüfen, wenn Sie die Kriterien dann langsam erlernt haben. Und genau dafür sind diese Diagramme, diese informellen Diagramme geeignet. Und das nennt sich Transitionsdiagramm. Das kann man auch formalisieren. Da gibt es übrigens dann auch wieder Programme für, die es Ihnen erlauben, das zu checken und zu simulieren und all dieses. Aber das wollen wir nicht machen. Wir wollen das Prinzip erkennen. Und weitere wichtige Schritte sind dann bei der Erfindung Abstrahieren der Liste. Sie haben früher eine Liste oder Liste erstellt hier von allen Tasks, von allen Aufgaben, die der User machen soll. Und jetzt ist so ein typischer Informatikerschritt, wir abstrahieren davon und versuchen es allgemeiner zu machen und allgemeiner zu fassen. Dann entwickeln Sie eine Low-Level-Syntax. Dann sagen Sie, meinetwegen bei dem Befehl Copy kommt erst die Source, also die Quelle, und dann die Destination, das Ziel. Ja? Das hier ist eine Low-Level-Syntax. Ich werde Ihnen gleich noch ein paar andere Alternativen dazu angeben, aber Sie können sowas entwickeln. Jetzt was ganz Schlimmes. Was wir eigentlich bei diesen Interfaces immer wollen, ist, dass Sie dem User immer anbieten können, mache den letzten Befehl rückgängig. Mache ein Undo. Das Schlimme für Sie ist,
Das ist oft viel, viel, viel mehr Arbeit, dieses Undo zu realisieren, als alles andere. Gerade wenn Sie kompliziertere Änderungen vorgenommen haben, ist das wirklich, wirklich schwer. Zu dem Zeitpunkt können Sie sich auch überlegen, welche Fehlermeldungen erzeuge ich denn? Tun Sie sich selber den Gefallen, machen Sie das planmäßig und nicht beim Programmieren, dass Sie online die Fehlermeldungen erzeugen. Warum nicht? Ich sage Ihnen was ganz Pragmatisches, damit ich Ihre Plagiate nicht erkenne. Weil wenn Sie es online machen, entstehen da Tippfehler. Und wenn Tippfehler kopiert sind, ist das ein eindeutiger Beleg dafür, dass das wohl kopiert war. Okay, also überlegen Sie sich, was kann falsch gemacht werden, identifizieren Sie die Fehlersituation und formulieren Sie das. Und dann noch etwas, führen Sie an der Stelle auch, und ich sage jetzt gleich was dazu, Shortcuts ein. Aber eben auch nur unter bestimmten Bedingungen, aber natürlich könnten Sie für das Copy, könnten Sie auch CP schreiben, also Abkürzungen in irgendeiner Form. Weil wir wollen ja diese Effizienz dieser Kommandosprache. Okay. So, und das sind die Hauptstrukturen, die wir bei Kommandosprachen kennen. Also, irgendwie so etwas wie das Operationswort, welche Operation soll ausgeführt werden, und dann eine Quelle und ein Ziel. Kommt beliebig häufig vor. Also nicht nur bei Copy.
Ja. Ja, zu Fehlermeldungen. Ist bei unseren Übungsaufgaben, wenn das Programm an der Stelle, wo die Fehlermeldung aufkommt, eigentlich von alleine das Ding so beenden würde, weil der Fehler eigentlich nicht relevant ist, wäre gerne es trotzdem abzuholen, weil es nicht so toll aussieht.
Das ist, also das kann ich jetzt abstrakt nicht beantworten. Also da muss ich konkret sehen, was Sie... Ja, das ist ein Fehler. Also ein klitzekleiner. Eigentlich würde ich das nur als Dummheit einstufen, aber... Ne, Sie haben es ja selber erkannt.
Ich habe es ja aus
Vorteil. Ja, eben, genau. Nein, kein Problem. Also schauen Sie sich diese drei unterschiedlichen Formen an. So ein bisschen geschwätziger ist die nächste. Die nächste Variante... Und die kennen Sie im Grunde genommen auch. Das war nämlich die Variante mit benannten Parametern. Ja? Da sagen Sie jetzt Copy und dann gibt es eigentlich nicht nur Source, sondern From gleich Quelle. Es ist ein bisschen genauer. Okay? Das ist, wenn Sie in der Kommandosprache entwickeln, für Anfänger hilfreich. Okay? Das ist einfach so. Die mögen das. Und dann gibt es noch etwas nur für die Hardcore-User. Das wäre dann mit Optionen zu arbeiten, dass so Schrägstrich rechts oder Schrägstrich links und alles Mögliche dürfen Sie auch benutzen, wenn es dann entsprechend dokumentiert ist. Also das wäre dann... Und das nochmal nächste wären dann hierarchische Kommandostrukturen. Also, dass Sie wirklich dann auf solchen Konstrukten weitere Konstrukte aufbauen können und so weiter und so weiter. Kommt nicht vor jetzt. Jetzt so ein paar, noch ganz klar, aber das sind schon auch nur weiche Empfehlungen. Aber oft haben Sie die Situation, dass es sich lohnt, linguistisch kongruente Begriffe zu benutzen. Hat er den noch? Okay, er hat den Ton noch. Das heißt zum Beispiel Open, Close, das ist so kongruente Begriffe. Oder links, rechts, oben, unten. Das sind immer, also gewissermaßen so Begriffspaare, die Gegensätze ausdrucken. Das merkt man sich vergleichsweise gut.
konsistente Ordnung, so etwas, wenn Sie so etwas haben, immer in der Richtung Source Ziel formulieren. Nicht bei einem anderen Befehl, mal umgekehrt. Ja? Also das ganz konsistent machen. Sie müssen ja sich manchmal Begriffe ausdenken. Wenn Sie sich Begriffe ausdenken müssen, können Sie natürlich Fantasieworte benutzen. Aber ansonsten auf jeden Fall spezifische Begriffe, nicht so allgemeine Begriffe. Ja? Allgemeine Allgemeinheit möglichst vermeiden und diese Begriffe sollten auch gut unterscheidbar sein. Okay? Und last not least, entweder mit Abkürzungen oder anders, eben kurze Kommandos. Sehen Sie mal, und hier hat dann ein Kollege, das war schon 1982, Carroll, nur zu der Zeit hat man das auch so intensiv untersucht, aber hat einfach gedacht, okay, Problem ist, so einen kleinen Roboter zu steuern. Ja? Da muss ich ja eine Kommandosprache für entwickeln und wie mache ich das? Und dann hat er auf der einen Seite eine hierarchische Version gewählt, die benutzt immer Move oder Change und dann den Teil des Roboters, entweder den gesamten Roboter oder den Arm, okay, und dann die Richtung. Und das nennen wir, das ist kongruent, ja, also er hat Forward, Backward. Er hat Right, Left. Also das sind diese gegensätzlichen Paare. Er hat Up, Down, er hat Forward, Backward und so weiter. Also ja, das ist schon sehr, sehr gut durchdacht. Und dagegen hat er eine gesagt, das ist auch kongruent, aber immer nur mit einem Begriff, nicht hierarchisch, also nicht wie dieses Copy Source Destination, das ist die einfachste Form der Hierarchie, sondern was er da gemacht hat, ist, er hat für Move Robert Right nur Right geschrieben. Und Move Robert Forward hat er Advance geschrieben. Also er hat sich da spezielle Begriffe zu ausgedacht. Dann hat er eben auch was nicht Kongruentes gewählt. Bleiben wir mal rechts wieder, Non-Hierarchical. Da hat er eben nicht Advance und Retreat gemacht, sondern Go und Back. Das ist genau kein Gegensatzpaar. Oder nach rechts drehen, hat er gesagt, ist Turn und nach links drehen ist Left. Das ist nicht dieser Gegensatz, den wir sprachlich haben. Und er hat auch eine hierarchische Form genommen, allerdings eben auch nicht, nicht kongruent. Das heißt, wo haben wir es jetzt? Also müssten wir durchschauen. Vorne bei dem okay, zum Beispiel Move Robert Forward und Move Robert Backward, das war ganz kongruent. Ja? Da hat er jetzt einmal Move und einmal Change genommen. Und das ist einfach nicht kongruent und auch nicht konsistent. Okay. Die Frage an Sie ist, wer glaubt, dass jetzt in Tests und auch in subjektiven Tests, also mit Usern, was wie abgeschnitten hat, also was mögen die Benutzer. Also ich unterstelle mal so etwas, ist vielleicht ein bisschen blöd, aber dass sie gute Interfaces entwickeln wollen. Ja. Das heißt, sie sind dem Urteil ihrer User ausgeliefert. Und die entscheiden, ohne dass sie die Programmiererin oder den Programmierer kennen, also nicht freundschaftsbedingt. So, was wird am besten abgeschnitten haben? Haben Sie eine Idee? Wie würden Sie es machen? Ich habe Ihnen ja jetzt. Ja? Kongruent erscheint Ihnen intuitiver. Ja, und welches jetzt? Das oder das? Genau. Und Sie schreiben in etwa mit 25 Fingern.
Ja.
Genau, das ist der Nachteil. Es ist sehr, sehr lang, sehr, sehr geschwätzig. Wir müssen sehr, sehr viel tippen. Also hat klare Nachteile. Ja, gut, also wir gucken uns die Ergebnisse an, wir machen es nicht so spannend. Aber Ihr Kommilitone hat fast recht. Ich zeige es Ihnen jetzt. Also bezüglich des subjektiven Ratings, die Leute wurden dann, die haben das geübt, diese Sprachen, und wurden dann gefragt, welche gefallen Ihnen am besten? Da hat das hier hinten vollkommen abgekackt. Das war das Beste. Es ist schon interessant, dass das Beste war. Ja, Ihr Kommilitone hat gerade anders argumentiert, aber schon nachvollziehbar aufgrund der Kürze, weil die wussten eben auch, dass kurze Kommandos bevorzugt werden. Ja? Okay. Testscores, was sie da genau getestet haben, weiß ich nicht, darum bespreche ich das jetzt mal nicht. Bezüglich der Fehler, das ist nämlich auch ein Maß. Bei einer typischen Benutzung, wie viele Fehler werden von den Benutzern gemacht? Da möchten wir möglichst wenige Fehler haben. Da war das erste übrigens weitaus das Beste. Weitaus das Beste. Da wurden nur 0,5 Fehler im Durchschnitt gemacht, während hier zum Beispiel 4,25 Fehler gemacht wurden. Wir müssen übrigens sehen, die Leute haben versucht, das auswendig zu lernen. Ja, und hatten dann die Liste nicht mehr da, also mussten das dann irgendwie aus dem Kopf machen. Und Auslassungen, Omissions, von Teilen, ist das dritte. Ähnlich. Hier war es am wenigsten, einfach durch die hierarchische Konsistenz und Kongruenz wusste man genau, was kam. Oder was fehlte und man vergaß in der Regel nichts. Hier war es ganz schlimm. Also, die Lösung ist, entweder, das habe ich doch irgendwo, habe ich gar nicht gemacht. Entweder dieses oder jenes benutzen, alles andere ist belegterweise, also durch diesen vergleichsweise hohen Test, andere Autoren haben das auch noch belegt, genau dieselbe oder sehr ähnliche Sachen. Ist das, was zu bevorzugen ist. Und genau so, auf relativ umständliche Art und Weise, muss man dann diese Geschichten belegen. Das ist nicht einfach mal so trivial, diese ganzen Tests dazu zu machen. Noch Benamungen und Abkürzungen. Leider kennen Sie alle Unix. Und Unix ist in vielerlei Hinsicht ein Vorteil. Aber wenn Sie sich... Und sogar die kleine Firma Microsoft hat diesen Koks übernommen. Was ist schlecht daran? Schlecht ist zum Beispiel, es gibt keine feste Regel, wie viel Buchstaben ein Befehl hat. Also mkdir hat 5. Change Directory, cd, hat 2. pwd, Print Working Directory, hat 3. Das hat sich so ein Informatiker da einfach mal gerade so ausgedacht. Es gibt keine Regeln. Sie sollten in der Lage sein, Ihre Regeln Ihren Usern mitzuteilen. Es gibt da auch keine Standards. Darum, also, selbst für diesen Quark, für diese Kleinigkeit, gibt es Regeln. Einfach mal ein paar Möglichkeiten Ihnen anbieten, Sie sind zu nichts verpflichtet, ja? Wie man es machen kann. Einfaches Abschneiden, 1, 2, 3 Begriffe nehmen, also nicht 3 Begriffe, 3 Buchstaben zum Beispiel nehmen. Mein Kommandosatz besteht immer aus 3 Buchstaben. Ist geschickt. Gerade bei den Amis gibt es eben auch sehr viel Vowel, also Vokaldropping. Das heißt, alle Wörter sehen ungefähr so aus wie im Tschechischen. Ja. Das ist im Deutschen nicht so ganz üblich, aber kann man eben auch machen, kann man den Leuten auch verklickern. Erster und letzter Buchstabe, warum macht vom Merken her Sinn? Sie alle kennen ja vielleicht den Trick, dass man Texte geben kann, wo bei jedem Wort nur das erste und letzte Buchstabe richtig ist. Dazwischen sind die irgendwie ausgewählt und trotzdem kann man den Text lesen. Das ist ja total verrückt. Das liegt einfach an der Wahrnehmung und an Ihrem Gehirn selbst. Standardabkürzungen verwenden, also Abkürzungen, die jeder kennt. Okay? Zum Beispiel, was weiß ich, Autokennzeichen oder so etwas. Ja? Das sind einfach Standardabkürzungen. In Deutsch auch nicht so gebräuchlich sind Phonics. Beispiel XQT, also das machen die Amis auch sehr gerne. XQT steht für Execute. Das ist ja X-X-Execute. Ja? Ja, so sind die Amis. Ist bei uns nicht so üblich. Ja. Execute. QT. Ja. Okay. Jetzt, es gibt auch irgendwelche Deutsche, oder ich glaube, das waren Österreicher, Ehrenreich und Porku, die haben sich das überlegt, wie sollte man Abkürzungen machen? Und der hat gesagt, von all diesen Regeln, die ich eben aufgeführt habe, brauchst du nur zwei. Und zwar eine Hauptregel und eine Nebenregel. Und du befolgst immer die Hauptregel und nur wenn nach der Hauptregel genau dasselbe rauskommt bei zwei Kommandos, die du geben willst, dann benutzt du die Nebenregel. Und das kann sich auch dein User merken. Und du sagst es ihm auch. Okay? Sie schreiben, es ist ihre Verantwortung im User-Handbuch, was jeder merkt, dass es nicht da ist, aber was keiner liest, aber das anzugeben. Einheitliche Länge der Kommandos, also immer drei Buchstaben oder so, ist auf jeden Fall zu bevorzugen. Die Abkürzungen sollen immer angeboten werden, übrigens auch im Falle von grafischen User Interfaces. Aber, nie bei von Ihnen generierten Messages diese Abkürzungen benutzen. In den generierten Fehlermeldungen stehen keine Abkürzungen. Weil, ich denke mal, Sie haben auch die Hoffnung, dass Sie verstanden werden möchten. Gut. Also, ja, das ist Zusammenfassung. Und Sie können sich vorstellen, aber das ist auch in HCI, ist dieser Teil, ist nur eine Vorlesungsstunde. Aber da steckt schon sehr, sehr viel an Untersuchungen drin. Und wenn die kleine Firma Microsoft da 100 Millionen investiert hat, dann hat das seinen Grund. Und wenn Sie mal solche Interfaces machen sollen, dann bitte machen Sie es. Es ist ganz schön viel Entwurfsarbeit, ist alles andere als trivial. Aber jetzt beim nächsten Mal, übrigens jetzt, derjenige, der für das Setzen einer Option einen Befehl gebraucht hat und derjenige, der acht Befehle hat, das wird jetzt nicht weder als falsch noch als besser oder schlechter oder so, das wird einfach so akzeptiert. Aber ich hoffe, dass Sie jetzt mit diesen Regeln vielleicht nochmal Ihren Entwurf durchdenken können. War das so richtig mega geschickt, wie ich das gemacht habe? Sie wussten es ja noch nicht. Okay, jetzt kennen Sie aber so ein bisschen die Regeln und können sich daran halten. Diese Arbeit, diese Entwurfsarbeit, die müssen Sie auch dokumentieren im Source Code. Ich möchte nicht irgendwie das Akzeptieren geheimnisvoller Codes sehen, wo nicht dran steht, okay, dies ist der und der Code und der soll das und das machen. Das steht ja nicht in dem Input-Befehl, möglicherweise. Da gehört es hin. Und es gehört auch hin ins Benutzerhandbuch. Und wunderschön ist doch, dass Sie im nächsten Aufgabenblatt so ein Mini-Benutzerhandbuch schreiben dürfen. Also wirklich ein ganz kleines. Und erinnern Sie sich immer dran, was hat der Kronka erzählt? Wann muss ich eigentlich aufhören? Ah, ich habe noch eine Weile, ne? Ja. Was hat er erzählt? Warum soll ich das alles machen? Um gute Command-Line-Interfaces zu erstellen. Okay? Und immer wenn die Psychologen mitspielen, und hier spielen manchmal die Psychologen mit, dann ist das nicht so eindeutig. Nicht rechts und links, oben und unten, gut und schlecht. Sondern, ja, es gibt weiche Regeln, ich kann da auch nichts für. Ich kann Ihnen nur diese ans Herz legen. Gut. Hat da von Ihnen noch jemand eine Frage zu? Weil ich würde Ihnen Sie jetzt mit dem Drama, auch das im neuen Übungsblatt nach diesen Vorgaben, alleine lassen. Nerven Sie Ihre Tutoren, also zum Beispiel mit dem Transitionsdiagramm, ob das gut ist, ob das schlecht ist, ob Sie das richtig verstanden haben. Gut. Ja, jetzt kommen wir zu den GUIs. Und wenn wir darüber sprechen, müssen wir gleich wieder über verschiedene Sachen sprechen. Also wir müssen natürlich über dieses WIMP sprechen, dieses Paradigma. Wir müssen sprechen über Widgets. Ja, Entschuldigung. Aha. Da kann ich mal noch mal gucken, ob ich noch rausfinde, wo ich das kopiert habe. Ich gucke nach. Oder finde ein anderes. Also, aber finden Sie, tippen Sie einmal an Transitionsdiagramm. Irgendwo in der Wikipedia finden Sie es garantiert. Tut mir leid, dass das jetzt so ist. Aber es kann sein. Sie müssen jetzt aber lernen, so Begriffe wie Widgets. Alle diese User Interfaces werden nicht nur mit zwei Kommandos entwickelt, sondern werden mit ganzen Bibliotheken entwickelt. Und in diesen Bibliotheken stehen relativ komplexe sogenannte Widgets. Und dann ganz zum Ende müssen wir uns noch über Direct Manipulation, also direkte Manipulierung von irgendwelchen Interface-Objekten beschäftigen. Da werden wir heute aber nicht mehr zu kommen. So, die zentralen Eigenschaften sind Windows. Wir haben Fenstersysteme. Das klingt so ganz trivial, aber wer von Ihnen weiß, dass die Computergrafiker den Begriff Fenster, als die dummen anderen Informatiker auf die Idee kamen, den zu benutzen, schon längst belegt hatten. Also war syntaktisch schon belegt. Und die nannten dann dieses Fenster auf dem Bildschirm, dieses Teil der Bildschirmoberfläche, nennen die Computergrafiker Viewport. Und das Fenster ist der Ausschnitt in der virtuellen Welt. Gut. Das ist die Fläche, die Sie jetzt benutzen können. Das heißt, Sie machen sich ein Fenster auf, so, und dann können Sie da reingucken. Und da können Sie als Autor jetzt Elemente reinschreiben. Texte, Grafiken, Bilder, Buttons, Slider, whatever. Gut, das ist das erste Paradigma. Das heißt, wir haben ein Fenster, und das ist auch die sogenannte Desktop-Metapher. Das heißt, wir haben überlappende Fenster. Also als ich anfing, Anfang der 80er Jahre, da war es eben wirklich so, dass man noch gar nicht sicher war, dass diese Overlapping Windows, dass das die richtige Metapher war. Wir hatten auch sogenannte Tiling Windows, die haben den Bildschirm immer eingeteilt. Also die haben immer die Fenster nebeneinander positioniert. Gar nicht überlappend. Okay, können Sie darüber nachdenken, hat sich aber inzwischen durchgesetzt, Overlapping Windows ist der Standard. Okay, das zweite ist Ikonen. Oder eigentlich nicht Ikonen, nicht der deutsche Begriff Ikonen, schon gar nicht der Ikonenbegriff aus der Theologie. Also einfach bildhafte Symbole, kompakte Bilder, grafische Zeichen, die überhaupt in User Interfaces zu benutzen. Warum macht man das? Ach mein Gott. Wo hat der diese Kreide her? Die hat er wahrscheinlich mitgebracht, oder? Na egal. Bitte? Da ist rote Kreide. Ich möchte aber rote. Okay. Das ist jetzt rote Kreide, ja? Was ist das? Aha. Genau, ein rotes Kreuz. Ja, Sie können doch abstrahieren, oder? Das ist jetzt ein rotes Kreuz. Sie, und das war schnell gezeichnet, das war auch sofort erkannt. Auch die Bedeutung von rotem Kreuz erkennen Sie sofort. Es ist so. Und wenn ich jetzt hinschreibe, dann ist das genau dasselbe. Aber es braucht länger, für Sie das zu erfassen ist langsamer, all dieses. Und das sind genau die Hoffnungen, die man damit verband und die sich auch erfüllt haben. Übrigens, warum nennt man die Dinger Werkzeug? Warum nennt man das, was sie dann da an Programmen funktionieren, warum nennt man das Tool? Ich sag's Ihnen. Also, wenn Sie jetzt nett sind, sage ich Ihnen. Weil diese Dinger nur dann etwas für Sie tun, wenn Sie sie benutzen. Also wie ein Hammer. Ein Hammer ist nichts, wenn er auf dem Tisch liegt. Nur wenn Sie ihn in die Hand nehmen und tack, tack machen, dann erfüllt er seinen Zweck. Nur wenn Sie bei einem Tool etwas eingeben und auf die Antwort warten, dann erfüllt es seinen Zweck. Sagen Sie nichts, kein Event, keine Reaktion. Deshalb ist das ein Werkzeug. Und das ist auch die Werkzeugmetapher. Das versteht übrigens auch Ihre Oma. Ja? Das sind einfach so diese wichtigen Dinge. Und da kann man eben auch gut, und das konnte man dann technologisch, mit kleinen Bildern arbeiten. Dann diese Menüs. Es ist ja nicht so, auf dem VT100 konnte man auch schon Menüs darstellen. Das sind meist ausklappbare, also Sie kennen das alle von Windows oder Sie, oben am Rand haben Sie irgendwas angeordnet, da klicken Sie drauf, dann klappt da so ein Pull-Down-Menü runter. Und da können Sie wieder was auswählen und dann geht es nach rechts und so weiter und so weiter. Kennen Sie alle, muss ich nicht beschreiben. Aber das war tatsächlich, war, ups, was sagt er mir? 10% noch, also okay. Ach nee, habe ich im Büro. Und den Pointer, das Pointing Device. Übrigens, in diese Folie kopiere ich das noch rein. Also weil ich Ihnen noch nicht gezeigt habe, doch habe ich Ihnen schon gezeigt, die erste Maus von Doug Engelbart. Also das ist so ein Holzkästchen, gell? Hat unten so ein paar große Kreise und das konnten Sie dann auch hin und her schieben. War ein Prototyp, aber hat funktioniert. Übrigens, wenn Sie sich die Geschichte des WIMPs angucken wollen, das ist ganz nett, das hat irgendein, weiß ich nicht, also absoluter Fachmann ist er nicht, aber der hat das gemacht. Und der Anfang, das ist schon überlappend, also die Entwicklung. Durchgesetzt haben sich diese Systeme erst als alle Systeme, also auch als Raster-Grafik-Displays. Das heißt, überhaupt die Metapher, dass ein Bild aufgelöst ist in Pixel, also in Picture Elements, Pixel, ja, das gab es vorher nicht. Es ist verrückt, dass es manche Sachen einfach vorher nicht gab und dass man da erstmal drauf kommen musste. Und das passierte erst so ab Ende der 70er Jahre. Also ich bin 81 angefangen als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Und da gab es dann schon Raster-Displays, da in dieser Forschungsgruppe. Aber dass man das kaufen konnte, Apple Lisa und Apple Mac und so weiter, das kam alles später. Das kam alles tatsächlich erst später. Aber angefangen hat es mit Doug Engelbart 1968, also rund 10 Jahre vorher. Rund 10 Jahre, das ist eine ganze Zeitspanne, in der dann einige wenige Leute aber sowas entwickelt haben. dann Xerox PARC und dann irgendwann Apple und so weiter und so weiter. Und erst ab den ersten Jahren der 80er Jahren, also jetzt, naja, fast 30 Jahre her, also das stimmt doch, oder? Ja, stimmt. Erst da kam dann so, kam der PC auf. Das müssen Sie sich wirklich überlegen. Das gab es vorher nicht. Da haben wir mit Terminals gearbeitet. Ja? Und dann gab es auch den Begriff Workstation und so weiter. Und heute ist es ganz standardmäßig, dass wir das benutzen. Und all diesen Kram entwickeln wir mit sogenannten GUI-Toolkits oder GUI-Bibliotheken oder Widget-Toolkit. Denn Widgets, schauen wir uns gleich an, was das ist. Man benötigt aber unbedingt zwei Anbindungen. Nämlich einmal die Anbindung zur Programmiersprache. Denn wenn Sie da oben in dem Feld was eingeben, 38,5 als Radius, dann möchten wir auch, dass es irgendwie in Ihr Programm kommt. Das heißt, Sie brauchen eine Bindung, eine Sprachanbindung an Ihre Programmiersprache, zwingend. Sie brauchen aber auch eine Anbindung an Ihre Hardware, denn Sie wollen ja auf diesem Display was ausgeben. Ja? Also das musste man schaffen und entsprechend gibt es heute, Sie können hier bei der Wikipedia gut nachschauen, verschiedene GUI-Bibliotheken. Und entweder sind die für ein bestimmtes System, also für Microsoft, für Apple, für Linux und so weiter, für ein Betriebssystem, oder sie sind für bestimmte Programmiersprachen. Oder es gibt auch manche, die sind so Crossover hin und her. Gut. Und weil wir sehr, sehr oft wollen, plattformunabhängig zu arbeiten, müssen wir uns dann irgendwie für eine Sprache entscheiden und in der, es ist nicht so, für Python ist das nicht die einzige Bibliothek, aber eine gültige. Woher kommt der Begriff Widget? Schon interessant, das nachzulesen. Im modernen Englisch ist ein Widget ein kleines mechanisches Gerät oder Geräteteil, dessen Namen unbekannt ist. Dann sagt man einfach, das ist ein Widget. Oder ein massenproduziertes Objekt einer Fabrik. Bei uns ist es natürlich diese Komponente einer grafischen Benutzungsoberfläche. Ganz toll finde ich auch das letzte immer, diese Vorrichtung für Bierdosen, das ist für Amis gemacht. Ja. Damit das Bier schäumt, wenn man ausgießt. Ey, das ist kein Spaß, das gibt es wirklich. Das ist in jeder Dose drin, ja. Auch hier übrigens, ja. Aber die Herkunft ist wahrscheinlich von diesem Projekt, also da ist es zumindest gut dokumentiert, da wird es benutzt, von diesem Projekt am MIT, also Massachusetts Institute of Technology, das sie zusammen mit, ich glaube, IBM und Sun oder so gemacht haben, dieses Projekt Athena, in dem auch der X-Windows-Manager und so weiter entwickelt wurde, da benutzte man als erstes diesen Begriff. Da in irgendeinem Wiktionary steht auch, dass man das schon seit den 30er Jahren im Englischen benutzt, kann ich nicht kontrollieren. Was ist es jetzt wirklich? Es ist ein Steuerelement. Einige sind nur zur Ausgabe, jetzt noch 7%, oder? Ja, 7%. Eine ist nur zur Ausgabe, andere sind nur zur Eingabe und nochmal andere sind zur Ein-Ausgabe bestimmt. Da gibt es sehr, sehr viele. Jedes Widget hat verschiedene Eigenschaften, das sind Attribute und Sie müssen zumindest wissen, grob, wie man damit umgeht, was es gibt und wie man damit umgeht. Und jetzt gibt es gebräuchliche Widgets, das sind jetzt 5 Seiten. Das habe ich einfach, und ich habe es auch angegeben, aus der Wikipedia geklaut. Teilweise aber überarbeitet, weil da eben auch teilweise Mist drin stand. Aber so ist es jetzt richtig. Das ist sehr, sehr viele. Also das reicht von Textfelder, Auswahlkästchen und so weiter. Wir werden nicht jedes dieser Elemente, keine Angst, kennenlernen. Und TK bietet auch gar nicht alle an. Aber wir werden so größenordnungsmäßig 8 bis 10 Stück kennenlernen aus dieser Liste. Und damit können Sie sehr, sehr schöne Interfaces bauen. Und das werden Sie auch. Toll, ne? Wenn Sie sich jetzt gar nichts in dieser Vorlesung gemerkt haben, das könnte ja sein, dann merken Sie sich bitte jetzt eins. Und das ist etwas, das gilt immer, wenn Sie etwas mit User Interfaces zu tun haben. Es ist so einfach und es ist doch auch so schwer. Und es heißt schlicht und einfach, weniger ist mehr. Weniger Kommandos ist ein Vorteil. Für Sie als Programmierer, Sie müssen es nicht programmieren, aber auch für die User, weil die müssen sich die blöde Syntax nicht merken. Okay, also weniger ist mehr. Denken Sie immer daran. Und jetzt kann er meinetwegen aufhören, weil ich weiß, was noch kommt. Hat denn einer oder eine von Ihnen noch eine Frage dazu? Ja. Dann schauen Sie sich wenigstens das an, was noch kommt. Wir werden uns am Freitag dann wirklich über das konkrete Umsetzen, über diese Bibliothek TK Inter unterhalten. Schönen Tag und tschüss.